Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt.
Schwester, berichte, was hast du getan?
Ich habe einen Film gesehen, der davon handelte, dass eine komische Frau sagte, sie ist ein Dampir, obwohl sie jeder wusste, sie ist ein Vampir. Und sie hat die Leute gebissen, aber es nicht so gemeint. Und sie wusste auch nicht, was sie tat. Und am Ende wurde sie von Ben Kingsley fast getötet, aber sie hat ihn dann noch ausgesaugt und alle ihre Freunde sind gestorben und dann saß sie nur da und hat dumm aus der Wäsche geguckt.
Das hört sich fürchterlich an. Es klingt, als ob du den Teufel im Herzen hast. Ich glaube, dass wir dir Heilung verschaffen müssen. Schaue dir 10-mal Geständnis der Nonne an.
Amen.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Wahnsinn. Denn wieder einmal freuen wir uns über einen italienischen Film der 70er Jahre, der so ein bisschen leicht derangiert ist, aber uns dafür mit nackter Haut ein bisschen Mord, Totschlag, Blut und Szenen versorgt, die wir nicht verstehen. Hallo Ronny.
Guten Tag, willkommen heute zum Film Sündige Nonnen im Delirium.
Ja, oder wie am Original heißt, oh Gott, wie hieß er?
The Killer Nun.
The Killer Nun, ja, das ist der internationale Titel, aber der italienische heißt irgendwie Sori Omidici oder so. Auf Deutsch die Mordschwestern, nicht die Mordsschwestern, sondern die Mordschwestern.
Die Mordsschwester klingt wirklich irgendwie so, als ob sie so die vom Bayerischen Rundfunk irgendwie produzierte Serie ist mit wie heißt sie, die hier mal mitspielt hier in Schwester Dings da?
Wie im Himmels Willen.
Ja, genau.
Zwei Mordsschwestern auf dem Weg zur
Hölle. Und dann lösen sie immer irgendwelche Mordfälle in so einem bayerischen Ort, wo irgendwie nur 500 Leute wohnen und du dich fragst, wo kommen die, warum sterben da aber so viele, warum wohnt die? Das war ja dort.
Oder so wie so ein Exploitation-Film, deutscher aus den 80ern, eine Komödie sozusagen. Zwei notgeile Mordsschwestern auf dem
Ja, die sind irgendwie, keine Ahnung, das Buch wurde geklaut, jetzt müssen sie halt irgendwie sich aus dem Kloster rausbewegen in die freie Welt und wird feuchtfröhlich.
Genau. Ja, aber nein, es ist ein Film aus Italien, aus dem Jahr 1979, Geständnis einer Nonne. Das Geständnis ist jetzt gar nicht so, also wird hier nicht viel so gestanden, ne? Wir leben mehr so mit, was passiert. Und es ist so ein Film, wir hatten ja schon mal immer mal wieder solche schönen Filme, wie jetzt zum Beispiel der letzten Staffel, oder war das diese Staffel?
Das ist diese Staffel, Delirium ist diese Staffel.
Also es ist dieses typisch italienische 70er Jahre surrealistische Horrorkino. Da gibt es ja dieses Giallo-Genre, was so ein bisschen blutiger ist, ne? Mhm. Aber auch so ein bisschen verrücktere Filme, eben wie wir sie hatten mit Delirium oder unserem Baba Yaga, Foltergarten der Sinnlichkeit 2.
Zwei.
Und im Prinzip ist das so nochmal richtig schön reingemischt, aber eben mit Kritik an der katholischen Kirche, mit Nonnen und lauter bekloppten, netten Leuten aus dem Krankenhaus.
Ja, aber das stimmt, ne? Das ist tatsächlich so ein Mischwesen eigentlich aus Delirium und Baba Yaga 2. Das ist tatsächlich nicht falsch. Plus halt die Nonnenthematik noch.
Genau, muss ja irgendwas Besonderes noch bringen.
Richtig.
Also in dem Film geht es um eine Nonne namens Gertrude.
Yes.
Und Gertrude wird gespielt von Anita Ekberg. Vielen Kino-Cineasten, Cinephilen bekannt eben aus der ikonischen Szene in das würde ich Traviata sagen, das würde ja Quatsch. wie heißt denn das? Ich schäme mich.
Ich gucke nach, sprich weiter.
Also, wo sie im Trevi-Brunnen badet. In diesem Film mit aus den 50ern mit Marcello Mastroianni. Oh Mann, ist egal. Auf jeden Fall Anita Ekberg, Sexsymbol der 50er. Bum, bum, bum. So. Und sie hat hier jetzt schon etwas, nicht mehr in ihren 20ern.
La Dolce Vita
La
vielleicht.
La Dolce Vita, süße Leben, ja, danke schön. Also sie war durchaus wirklich Sexsymbol in den 50er Jahren, auch 60er eingegraben in die Kinogeschichte und jetzt in etwas weiter fortgeschrittenem Alter immer noch sehr schöne Frau, sehr sexy Frau, aber hier alles versteckt unter einer Nonnenkutte. Naja, auf jeden Fall, die Gertrude hat aber ein bisschen Probleme. Die Gertrude arbeitet in so einer Art Krankenhaus, Schrägstrich, ich sag mal bekloppten Anstalt. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern also so wie das dargestellt wird, ist das keine psychiatrische Heilanstalt, sondern eine Beklopptenanstalt.
Es ist irgendwie so ein Mischwesen aus Krankenhaus, Lazarett und dann aber irgendwie auch Heilanstalt.
Ja, es ist irgendwie, es gibt irgendwie eine psychiatrische Abteilung oder Psycho-Dings-Abteilung.
Ja.
vermischt mit Leuten, die offensichtlich ganz normal dort im Krankenhaus sind.
Ja, ja.
Und es ist noch zu einer Zeit, wo man halt irgendwie, es hat sich ein Zeh angestoßen, nein, da gehst du erstmal 2 Wochen ins Krankenhaus, zahlt die Kasse alles.
Ja.
Und sie arbeitet dort wie andere Nonnen auch, also das ist irgendwie, keine Ahnung, unter der Schirmherrschaft der Kirche. Und sie ist dann irgendwie so ein bisschen auch die Oberschwester, zumindest, also ist sie höher angesiedelt, diese Assistentin vom Chefarzt. Naja, in dieser Klinik. Und sie ist aber irgendwie von Schmerzen und leichten Wahnvorstellungen geplagt. Wir wissen nicht genau, warum. Sie hatte wohl mal eine Hirnoperation und braucht dann irgendwie immer Medikamente, aber kriegt dann keine. Also hat immer irgendwie Kopfschmerzen und irgendwie ist sie immer so ein bisschen, naja, geplagt, gepeinigt, gefoltert. Und keiner glaubt ihr so richtig. Und das macht sie so richtig schön mies gelaunt. Verhält sich gegenüber Patienten irgendwie, naja, gemein. Und geht aber auch mal sozusagen sündigen. Entschwindet aus dem Kloster, nicht im Kloster, aus der Klinik, in die Großstadt. Und ohne Kutte treibt es da wild mit fremden Männern und so. Und gleichzeitig ist aber so, dass eine der von den anderen sexy Nonnen dort in sie verliebt ist und gerne mit ihr so ein bisschen rumbussieren würde.
Also wir kommen ja schon in Gefilde von Benedetta, jetzt jüngst von, wer hat's gemacht, den Film Benedetta, der war ja irgendwie so, letztes Jahr war das irgendwie so einer der großen Genrefilme, irgendwie, wo es um zwei lesbischen Nonnen geht. Warte, das krieg ich raus.
Auf jeden Fall, das kommt alles da zusammen und dann passieren Morde in diesem Krankenhaus. Und wir nehmen als Zuschauer immer wahr, dass die Gertrude dahinter stecken sollte.
Von Paul Verhoeven, kurz reingeschmissen.
Ach, natürlich. Immer wenn irgendwelche Leute bei ihr sind, dann werden die ermordet. Wir sehen aber nicht wirklich, ob sie das jetzt war. Und sie scheint auch immer dann unter Gedächtnisverlust zu leiden, nachdem die Morde passiert sind. Und je länger das geht, umso mehr wundern wir uns, warum die Polizei nicht schon den ganzen Laden dicht gemacht hat.
Ja, sind die Bullen aus Delirium.
Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird da immer schön die Decke des Schweigens darüber gehalten, dass das alles Unfälle, Selbstmorde und was weiß ich nicht noch waren. Während halt sozusagen unter den Patienten langsam die Furcht umgeht, dass die nächsten Opfer von Gertrude sein könnten. Sodass dann halt die Anspannung steigt und dann kommt ein neuer Chefarzt auch noch daher. Und dann kommt dann, ja, am Ende aber raus, nein, es war gar nicht die Gertrude, sondern Schwester Mathieu, die junge sexy Nonne, die als Kind missbraucht wurde und deswegen Rache und Hass gegenüber allen Männern hat und das sozusagen dann, ja, durch ihre Mordlust ausleben will. Und dann findet die Gertrude auch noch ein tragisches Ende. Das finden wir dann aber gleich in den Highlights noch, wenn wir näher drauf reingehen. Ja, wenn man jetzt die Zusammenfassung hört, dann klingt das alles schon ziemlich abgefuckt. Und es wird auch schön abgefuckt inszeniert. Und ich hatte meine helle Freude an diesem Film.
Ich fand es auch schön, wie der Film anfängt. Dieser Film basiert auf wahren Ereignissen.
Ja. Und ist auch noch so eine herrliche Schrottkopie. Also nicht irgendwas HD-Remastertes, sondern so richtig schön wie aus der Videothek. So hat die Qualität der Kopie dann. Also es passieren viele Merkwürdigkeiten, die eigentlich interessanter sind, also die eigentliche Handlung. Man kann es schon ein bisschen riechen, wird aber dann trotzdem immer so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt, auch weil dann die Handlung sozusagen immer so ein bisschen Haken schlägt und man nicht genau weiß, wo das jetzt am Ende überhaupt hinführt. Und ich finde, es ist auch irgendwie, ich habe das ja oft schon bei diesen Filmen aus den 70ern, dass die immer so schöne, subversive, subtile Statements sind gegen Obrigkeit. In diesem Fall würde ich sagen, gegen Patriarchat und Kirche. Also die sind natürlich alle schön theatralisch am Schauspielern, alles ein bisschen sehr übertrieben. Und es wirkt dann auf uns halt viel komischer, als es natürlich damals beabsichtigt war. Das war schon ein bisschen ernster gemeint. Aber man kriegt irgendwie schon mit, dass es gar nicht so sehr die Täter, die Bösen sind, sondern die Umstände und das System, das sie nicht vor sich selbst bewahrt. So.
Genau. Und dann muss man noch dazu sagen, ne? Italienischer Film in den 70ern. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall einen kleinen Sexismusfaktor haben.
Ja! Hier bitte, bitte, Schnippelindex.
Aber ein ordentlicher, wohlbemerkt.
Sexismus findet natürlich auch statt. Ich finde aber auch mehr auf anprangernde Weise. Also die Männer sind richtige Schweine hier alles. Und,
oh ja, oh ja.
Ja, der Film entstand unter der Regie von, wie hieß der Kumpel nochmal, Giulio Beruti. Und der hat auch nur zwei Filme gemacht. Diesen und noch einen anderen.
Alles erzählt gehabt.
Ja, ja, wie gesagt, die anderen kenne ich nicht, die Schauspieler. Also das sind halt, da wieder so eine Mischung aus Amerikanern und bei Anita Ekberg im Schweden und so, die aber auch Englisch können.
Naja, also einer hier, der hat, glaube ich, den jungen Arzt spielt, dieser Joe D'Alessandro, der hat in einigen doch namhaften Sachen mitgemacht. Letztes Jahr zum Beispiel mit in Babylon.
Ach.
Also hier dieses Musical-Ding da.
So ist er immer noch dabei, okay.
Hat auch in Crybaby mitgespielt, hier mit Johnny Depp das Ding. Was haben wir ja noch so? Naja, dann so viel B-Scheiße drin. Zum Beispiel Theodore Rex. Kennst du den Film noch? Mit Whoopi Goldberg.
Ja. Das wäre auch mal ein Kandidat für
das
uns.
Ist eine Scheiße gewesen, ey.
Der Film, weil ich als sie Kind vertraglich furchtbar gezwungen war, dort mitzumachen, wo sie gar nicht wollte.
Oh Gott, ey. Naja. Ja, und ansonsten aber, ach, das sind, glaube ich, alles eher so italienische Größen, die so viel in so Giallo-Filmen halt eben mitgespielt haben, glaube ich halt. Ja. Also auch die junge Schwester spielt, also die Mathieu. Ja. Der hat noch nirgendwo gesehen, anders. Aber die hat bestimmt mehr so in so. Oh, die hat noch in so einem anderen Film mitgespielt. Hm? Behind Covenant Walls, da hat sie noch mitgespielt. Sieht auch schon wieder aus wie so ein Non-Bums-Film irgendwie.
Also das spielt aber irgendwie nicht in Italien, sondern irgendwie in der Schweiz.
Ja, ja.
Also
ja.
Das ist irgendwie, deswegen heißt die auch Gertrude und die bezahlen mit Franken und da liest jemand die Zürcher Zeitung, wo sie dann mal in die Stadt geht. Also irgendwie eine Schweizer Klinik, ne? Ist ja so, wenn du irgendwie gut behandelt werden willst, in den ganzen Serienfilmen heißt das, ich bringe dich in eine Schweizer Spezialklinik.
Na, ich meine, die hatten ja auch den Adel dort, ne?
Ach, das ist einer meiner Lieblinge gewesen. gut, wollen wir da gleich in Highlights und Lowlights einsteigen?
Yes.
Denn wir hatten in der letzten Folge hatten wir ja Uwe Bolls Blood Rain, ein Film mit viel, viel höherem Budget, viel mehr namhaften Stars. Und hier hast du so ein bisschen abgehalfterte Stars und ganz wenig Budget, aber ich fand diesen Film zum Beispiel allem besser.
Ja, das ist kein Geheimnis. Also ich meine, der Film geht ja im Endeffekt eigentlich relativ harmlos erstmal los. Ne? Du hast halt irgendwie so einen Beichtstuhl und irgendeine Schwester beicht halt dem Vater, dass sie halt eben jemanden umgebracht hat. So. Und dann wird wahrscheinlich so rückblickend eben erzählt, was ist jetzt hier passiert. Und man denkt natürlich als erstes halt eben, okay, wer ist denn jetzt eigentlich die Hauptdarstellerin? Weil es wird als erstes gezeigt, die Schwester Gertrude, die halt alle munter macht zum frühen Morgen. Das fand ich auch schon herrlich, wie die da durch diesen Saal geht, so klatscht, guten Morgen, preise den Herrn, lasst uns Jesus preisen. Und alle so aus dem Off so, morgen Schwester Gertrude, morgen.
Das Schöne war diese 70er-Jahre-Flure da in diesem Krankenhaus. Ich habe mal einen Kurzfilm gedreht, in einem Krankenhaus, im stillgelegten Flügel. Da hatte ich voll die Flashback-Weiß, weil es ganz genauso dort aussah.
Das Schlimme ist, ich kenne solche Dinge halt auch noch, diese Flügel halt irgendwie aus so in so einem Krankenhaus irgendwie, wo wir damals in Jena waren und Oma, also eine Uroma von mir besucht haben. Das sah auch so aus. Das ist ganz, ganz furchtbar alles. Naja.
Ja, also es geht los mit so einer Beichte, wo wir denken, das ist jetzt die Gertrude und da wird so der Hass. Ich kann ihn mal kurz anspielen.
Ich kann ihm nicht vergeben, Vater. Ich kann nicht.
Beruhige dich, meine Tochter. Du musst es versuchen.
Ich habe es versucht. Schon oft. Aber ich werde ihm niemals vergeben.
Zu vergeben ist die oberste Pflicht jedes Gläubigen.
Dann bin ich eben nicht gläubig.
Aber dieser Mann ist doch schon lange tot, meine Tochter. Du musst für ihn beten. Hilf seiner Seele, ins Paradies einzutreten.
Möge seine Seele in der Hölle brennen. Allein der Gedanke, was er mir angetan hat, bringt mich dazu, mich an allen Männern zu rächen. Er hat mein Glück und mein Leben ruiniert.
Nein, genug, meine Tochter.
Ja, so. Der Pfarrer nimmt es überhaupt nicht ernst und sagt dann im Prinzip, ich kann dir keine Absolution erteilen.
Genau, der Teufel wohnt in deinem Herzen.
Genau, hau wieder ab. So, das ist schon mal, da wird gleich der Ton gesetzt, um was es hier eigentlich geht. Ne? Und von da an geht es einfach weiter mit der Gertrude in diesem Krankenhaus. Da werden wir erstmal so ein bisschen in die ganze Szenerie eingeführt. Wir lernen die verschiedenen Patienten kennen und auch die Männer, die jetzt sagen wir durchaus nicht hinterm Berg halten mit ihrer Art und Weise.
Wann werden Sie endlich den Pyjama anziehen, den Sie von uns erhalten haben?
Bitte, ich helfe Ihnen, Jean. Schicken Sie mir Florence, ich brauche sie. Sie ist wie eine Tochter.
Sie haben viel zu besprechen.
Schauen Sie sich an, Schwester. In mir steckt der Frühling. Und mein Ding in der Mitte ist auch gesund.
Schämen Sie sich. Dieser vulgäre alte Männer, hören Sie endlich auf, sich so zu benehmen.
Ja.
Ja, in Sündige Nonnen 2 wissen die Männer ganz genau, was sie jetzt hier mit den werten Damen machen möchten.
Naja, und es ist im Prinzip erstmal so ein bisschen eine Einführung und wir wissen noch immer noch nicht genau, um was es eigentlich geht. Und da gibt es halt so ein Highlight von mir, ist, da kommt sie dann zu dem Doktor in sein Zimmer und da liegen so Skalpelle und sie soll ihm irgendwas reichen. Und dann wird sie erstmal so ganz, also so wie ja, Homer Simpson, die Mordlust steigt, ja. Fällt wieder. Steig wieder an. Da gibt es da so richtig geile Termin-Terror-Musik.
Also generell, die Musik ist ja auch so ein Highlight von mir, ne? Wie die verschieden halt irgendwie mal aufgetaucht wird. Ne? Du hast dann einmal, wenn es halt so psychedelisch wird irgendwie so, hast du so ganz, ganz suspenseartige Musik. Dann hast du irgendwie so fröhliche Musik, wenn es dann später irgendwie außer Haus ist, nennen wir es mal so. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn dieses komische Frühlingsfest ist oder was die da noch machen, haben die auch nochmal so ganz komische Musik gewählt. Also dieses herrlich wieder.
Ja, und aber es passiert erstmal noch nichts. Also wir werden nur quasi vorgewarnt, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Also sie hat immer so ein bisschen Probleme und dann redet sie, das ist auch so eine geile Szene, sie redet mit dem Arzt darüber, dass sie immer noch irgendwie halt Medikamente braucht und irgendwie, dass es ihr nicht gut geht. Und dieses intime Gespräch findet halt...
Findet mitten auf dem Gang statt, ja! Ich habe gesagt, wieso geht denn ihr nicht in das Arztzimmer? Sag mal, was soll das denn?
Und der Arzt nimmt es halt überhaupt nicht ernst. Also das ist dann so, ja, das hättest du auch sagen können, oh ja, ja, ich habe schwere Schmerzen, da stellen Sie sich nicht so an, hier, kümmern Sie sich lieber um Ihre Patienten, bla bla bla.
Ja, es ist ja auch so, dass sie ja dann, also ich glaube, das kommt relativ schnell dann danach, die kommt ja zu irgendeiner Patientin, der geht es halt nicht mehr so gut so. Die hat ja auch schon irgendwie, ist die hinter so einem, was ist denn das hier, diese transparenten Vorhänge oder was das halt
ja,
ist?
Ja, also die kriegt so wieder Sauerstoff oder ist irgendwie abgeschottet, also die ist ja hinter so einer, hinter halt so einem durchsichtigen Kunststoffvorhang die ganze Zeit.
Genau, und dann soll die halt irgendwie hier die Infusion austauschen und lässt das aber dann erstmal. Also sie gibt ihr das quasi halt nicht sofort so und guckt halt im Endeffekt, wie die jetzt dann auf einmal dort anfängt zu leiden sozusagen. Wahrscheinlich ist es gegen Schmerzen so, ich weiß es nicht. Und dann kommt der Arzt halt rein und was machen sie denn da und bla und macht halt die Infusion wieder dran und guckt halt nach ihr. Und da merkst du halt schon, irgendwas ist mit ihr sozusagen so. Und dann tickt die ja richtig aus beim Abendbrot.
Also das ist diese Folterpredigt beim Essen. Die sitzen alle da. Also es fängt erstmal schon so an, die sitzen alle da beim Essen und dann wird halt ein bisschen aus der Bibel gelesen. Und sie hat sich irgendwie die schlimmsten Passagen mit Folter und Mord und Totschlag rausgesucht. Einfach so ein bisschen fröhlich Stimmung schaffen, so bei der Suppe.
Ja, weil die, was die auch immer zu essen kriegen, diese Wassersuppe mit bisschen Brot, das hat die auch, naja, kannst du ja nicht heilen.
Ja, und da ist es halt eine ältere Dame und die hat ihr Gebiss in ein Glas vor ihr hingetan. Und unsere Gertrude regt es so auf, dass er dann austickt, der alten Dame das Gebiss wegnimmt und auf den Boden zerdappt.
Das ist richtig kaputt. Ist und die dann irgendwie total aufgeregt ist und sagt so, ja, jetzt so, oh, nicht weinen, heulen. So ein bisschen wie wenn du quasi deinen kleinen Bruder oder Stiefbruder, wenn du irgendwie, der hat sich wehgetan und das war deine Schuld und du so, jetzt aber heul nicht, dass die Eltern ja nicht kommen, ne, und du Ärger kriegst. Ja.
Also die arme alte Frau, ich spiele das auch super, da ist dann halt völlig fertig und wir weinen und es tut dir leid und also der Gertrude tut es dann leid und so. Und Endergebnis ist dann, dass die alte Frau aufgrund dieses Stresses dann am Herzinfarkt erliegt am nächsten Morgen.
Schon bitter.
Aber die Gertrude wird halt auch nicht ernst genommen. Ne? Die will halt irgendwie, sucht sie dann bei ihrer Mutter Oberin oder wie auch immer das dann heißt, Hilfe am Telefon.
Die hieß, glaube ich, sogar Mutter Oberin. Ne?
Ah, ja, okay, also dann habe ich es richtig übersetzt noch. Ja, das ist dann so ein Gespräch.
Mutter, seit meiner Operation fühle ich mich so seltsam. Und die Patienten leiden unter mir.
Dank der Güte unseres Herrn war die Operation, der Sie sich unterzogen haben, ein voller Erfolg.
Aber es geht mir wirklich so schlecht, dass sogar mein Glaube an Gott schwächer.
Wir alle haben unsere momentanen kleinen Versuchungen, mein Kind.
Auf diese Art prüft der Herr unsere moralische Stärke. Suchen Sie Hilfe im Beichtstuhl.
Aber das ist es doch nicht, Mutter.
Ich leide schrecklich, Mutter. Ich weiß nicht.
Schwester Gertrude?
Ja, ehrwürdige Mutter.
Es ist die Berufung einer Nonne zu leiden.
Warum wollen Sie mich nicht verstehen? Warum verweigern Sie mir Ihre Hilfe, wenn ich sie brauche? Ich hasse dich.
Ja, aber da würde ich auch durchdrehen irgendwann.
Also was ist denn das für eine Aussage? Das ist die Berufung einer Nonne zu leiden. Hat die eine Macke oder was? So, ich kann doch froh sein, wenn die Leute sich überhaupt entschließen, Nonnen zu sein und so weiter. Wenn das die Jobbeschreibung ist, ist das ein bisschen wie heute sozusagen. Ja, ist nun mal leider so, dass man da nicht viel verdient. Ach, sie wollen da jetzt nicht mehr arbeiten? Das verstehe ich gar nicht.
Also ich müsste es überprüfen, aber ich habe den leisen Verdacht, dass der Regisseur oder auch die Drehbuchautoren bestimmt in einer Schule mit Nonnen waren als Kinder und dass sie ihre ganzen Wut und Hass jetzt in diesem Film auf die rauslassen. Auch durchaus nicht unbegründet. Also diese Gleichgültigkeit und dass man Schmerzen ertragen muss, also dieses christliche, wir ändern nichts an unserem Leben, Einstellung. Das wird hier schon richtig schön vorgeführt. Es wird nicht ganz klar, warum sie keine Medikamente kriegt. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber soll aber irgendwie halt so dargestellt werden, sie ist auf der Suche nach Hilfe und findet keinen. Nicht bei den Leuten, die sozusagen ihr direkt helfen könnten oder auch indirekt. Und ist natürlich extrem übertrieben, aber also man versteht ihre Verzweiflung schon. Weil nämlich dadurch, also dann wird dann auch noch zur Grabräuberin ist das falsche Wort, aber Leichenflatterin. Sie klaut ihren Ring von der einen verstorbenen Frau, den sie dann versetzen kann, um sich neue Medikamente zu kaufen. Und das ist so ein anderes Highlight. Also erstmal ist es auch noch so, dass uns vorgeführt wird, in diesem Krankenhaus arbeiten nur sexy Nonnen und sexy Krankenschwestern.
Ja, die schlafen wir alle nackt.
Ja, das finde ich auch schön. Also sie teilt sich ihr Zimmer mit einer Schwester Mathieu. Und die läuft halt immer komplett nackig herum und geschminkt, so wie es halt Nonnen machen. Und du merkst natürlich, dass Schwester Mathieu so ein bisschen was übrig hat für unsere Gertrude und ihr irgendwie helfen will und sie immer trösten will und so. Aber sie lehnt das irgendwie ab und weist sie erstmal schroff zurück. Ja, aber sie hatte erstmal den Ring und dann denkt sie sich, was kann ich damit machen? Oh, ich gehe mal schön shoppen.
Und das ist ein Highlight von mir, das ist nämlich die Sinners Never Sleep Tour 1979. und einzig Marisa weiß jetzt, wovon ich spreche.
Marisa, das musst du uns bitte erklären in den Kommentaren bei Instagram.
Nein, weil nämlich hier in Sündige Nonnen 3 hat sich jetzt beschlossen, quasi wir tun jetzt quasi mal kurz richtig, aber mal ordentlich hier über die Stränge tragen. So. Und das Geile ist ja, es wird ja so inszeniert, dass die sich ja eigentlich nur Morphium besorgen will. Das ist ja im Endeffekt die Medizin, die sie sich halt holen will. Deswegen habe ich so das Gefühl, die wollten von Anfang an so ein bisschen verhindern, dass die halt morphiumabhängig wird. Vielleicht hatten die ja sogar den Verdacht, dass sie morphiumabhängig schon ist, weil sie während ihrer Behandlung hier mit diesem Tumor sozusagen oder was sie da rausgeschnitten haben, halt Schmerzmittel gekriegt hat, also Morphium wahrscheinlich dann damals.
Ja. Also tatsächlich, so. Also das wird leider nicht so genau erklärt. Also denen wird nicht so eine gute Motivation leider gegeben. Ja. Aber es ist auch, sag ich mal, das so das Typische von wegen, wir wissen, was gut für dich ist, halt die Klappe, du bist eine Frau, du hast ja nichts zu wollen und nichts zu verlangen. Genau. Und das ist, dann macht sie eben genau das Gegenteil. Also sie geht in die Stadt, in ihrer Nonnenkluft und tut dann die Kleidung wechseln in durchaus ansehnliches Tageskleid sozusagen.
Und schön mit Strapsen und Co.
Ja, und geht dann, also besorgt sich irgendwie das Zeug, was sie braucht. Und dann geht sie in eine Bar, um dort halt Cognac zu trinken und sie ist halt jetzt gleich männergeil.
Und zu rauchen.
Und zu rauchen und zu saufen. Und zu huren. Also sie sucht sich dann halt irgendwie einen Mann aus und das ist halt so eine richtig schöne Szenerie, wo sie halt dann, also Tinder-Dates waren damals ganz schön anstrengend, wenn man das so sieht.
Weil sie auch wirklich dann so über die einzelnen Männer so, ja, der gefällt mir nicht so, der sieht irgendwie so durchschnittlich aus. Der hat einen Bart. Ich mag Bärte. Das ist so, aber das ist seine Frau daneben, ja. Das ist ja wirklich hässlich. Und dann geht sie auch weiter. Der ist schön. Komm, schau zu mir. Schwester Gertrude hat Lust, mit dir ins Bett zu steigen.
Also das Ding war, man hört ihre Gedanken.
Ja, ja.
Aber sie spricht vorher mit dem Kellner und dann hört man sie weiter, na, redet die das jetzt laut? So von wegen, ich suche jetzt ein paar Männer. aber es ist halt auch schön, ich meine, es war vielleicht früher durchaus so, also sie ist nur mit Blicken wird sozusagen die Verabredung zum schnellen Sex gemacht. Also sie guckt den Mann an, er guckt sie an, sie zeigt ein bisschen Knie, dann ein bisschen mehr Knie, dann setzt die Popballade ein und du weißt, jetzt geht's ab.
Na, vor allem, die gehen ja irgendwie dann erstmal, also sie bezahlt halt wahrscheinlich auch relativ großzügig, der Ring war ja einiges wert, und geht dann an ihm so vorbei, das ist so ein bisschen das Signal, folge mir sozusagen, der Balztanz, und dann gehen die ja irgendwie die Straße entlang, sie geht ja voraus und er geht so ein bisschen weiter hinter ihr,
ja.
Und irgendwo geht sie dann in so ein Haus rein und ist dann irgendwie in einem Treppenhaus und dort bumsen die dann halt im Endeffekt. Also wirklich schön gegen irgend so eine Tür gelehnt halt, wird die dann von dem schnell da gevögelt und dann geht der auch schnell wieder. Also es war wirklich halt der schnelle Fick für zwischendrin.
Ja. Also kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das durchaus eine Methode war, wenn jeder wusste, um was es geht. Also der Typ ist auch sehr ansehnlich, ein extrem gut gekleideter, gut aussehender Mann, so italienisches Model-mäßig, also etwas auch schon, jetzt nicht so 20er Jahre, schon, ja, sag mal Anfang 40.
Ich fand den trotzdem pottenhässlich.
Was? Das war ein guter aussehender Mann.
Bitte.
Also nee, da tue ich jetzt nicht mit dir streiten, welcher.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, generell in dem ganzen Film waren keine hübschen Leute. Also wenn überhaupt dann der junge Arzt vielleicht noch, das lasse ich halt gelten, dass der ansehnlich war. Aber der Typ, der war beäßlich.
Ja. Marisa, du musst das klären. Auf jeden Fall ist dann, ja, diese Szene halt, die ist, deswegen habe ich so mit Tinder-Date, weil es so extrem aufwendig ist, weil irgendwie damals ging das ja nicht, das war so sündig und es ging gar nicht und unverheiratet und so. Und dann marschieren wir durch die halbe Stadt und wo landen wir dann? In einem Hausflur. Das hättest du auch von Anfang an machen können. Also da hättest du
weil ich dachte, die gehen mal in irgendwie ein schönes Motel oder irgendwas in der Richtung, aber so wirklich halt wie abgeholt und nicht bestellt, quasi so nach dem Motto, dann in so einem Hausflur mal schnell so zwischendrin zu bumsen und dann geht man halt wieder, also ich weiß nicht, dass das war, ich sag mal so, das war tatsächlich schmutziger, als es wahrscheinlich hätte sein sollen, aber das passt ja auch zur eigentlichen Szenerie, es sollte ja so schmutzig wie möglich sein.
Genau. Und man sieht, da war ich dann erstaunt, man sieht aber auch nicht viel. Das ist tatsächlich nur so gegen die Hauswand, also sie schiebt sich den Rock hoch, er ein bisschen macht die Hose auf und mehr sieht man nicht. Obwohl die Anita Ekberg läuft ja dann so rum und hat so ein enges Kleid an. Und dann habe ich mir auch wieder an Bubarella gedacht und sieht meine gewaltigen Möps.
Aber man muss ja generell sagen, sie, also man sieht sie ja einmal quasi halt eben, wo sie da im Bett liegt sozusagen, sieht man ja so ein bisschen ihren Rücken halt, ne, so ein bisschen einen Ansatz von ihrem Hintern, aber sonst sieht man sie ja nie nackt irgendwie, also vordergründig gar nicht. Die andere, die Mathieu, sieht man halt mehr nackt.
Ja, ja, also wurde also, wahrscheinlich dafür engagiert.
Ja, aber ich meine halt, also ich fand das ein bisschen spannend, weil ich hätte jetzt gedacht gehabt, okay, vielleicht zeigt sie sich trotzdem nochmal so. Ich weiß ja nicht, wie alt, vielleicht war die so schon in die 40 irgendwie so, keine Ahnung. Aber trotzdem halt so nochmal zeigen, dass das halt eine sehr begehrenswerte Frau ist. Aber den Schritt sind sie nicht gegangen, zu sagen, sie kann sich ruhig nochmal nackt zeigen.
Na, vielleicht wollte sie auch nicht, weil sie schon ein Star war. Sie war ja in der Deutsche Vita. Ich habe mal so einen Film mit ihr gesehen, da ging es auch so drum um Jugend und sowas und da sitzt sie halt da, wie so die alte Diva, also die ist erst vor ein paar Jahren gestorben, sagt dann so, ich verstehe ja, dass man altern muss und so, aber warum? Warum? But why? Das ist schon so lange her, da war meine Mutter dabei und die hat dann so mit den Augen geholt, mein Gott, stell die sich an. Mach ein Fass auf.
Ja gut, ne, für manche ist es ja wirklich so halt eben, dass du halt das Altern halt das Schlimmste eigentlich von allem ist.
Ja, ich meine, klar, die ist so eingebettet in die Filmgeschichte als so die ewige junge Schönheit, ne, und dann, klar, was willst du machen, ne, aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, danach beginnt so eine gewisse Psycho-Teil des Films, wo man dann nicht genau wusste, wo ist das oben und unten. Also sie hat dann zwar ihre Medikamente, oder ja, Morphium, und dann ist er aber so ein bisschen am, ja, dann ist wieder so Delirium-Time. Also, dann sieht man irgendwie ihre OP. Also, man sieht halt, wie jemand auf dem OP-Tisch liegt, oder zumindest von unten sieht man einen OP-Tisch und darüber halt diese Lichter, die man so kennt aus dem OP, diese runden. Und dann ist halt irgendwie so da hinten der Schädel aufgeschnitten. Und das ist immer so, einmal ist nur die Haut aufgeschnitten, dann sieht man, wie die Schädeldecke offen ist und also das Gehirn freigelegt ist, und da kommt irgendwie ihre Mutter rein, also so auch nicht hygienisch irgendwie versorgt, und küsst sie so von wegen, jetzt wird es dir wieder gut gehen.
Ja, die haben ja irgendwie sogar noch mit der Aussage, jetzt haben sie dir das Böse entfernt, so nach dem Motto. Also wir waren ja wirklich im tiefsten christlichen Ding so irgendwie drin.
Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich habe da eine Zusammenfassung gelesen, da stand, sie hatte eine Hirntumor-OP.
Die sagt das an der Stelle, dass die einen Tumor aus dem Kopf entfernt hat.
Ach, okay, schon
so, dass die irgendwie Hirntumor oder etc. halt eben hatte. Und ich hatte mir auch schon gedacht gehabt, wo die dann eben wegen dem Morphium gekommen ist, hatte ich schon gedacht, okay, vielleicht war sie am Morphium abhängig, oder dass halt eben sie Angst hat, dass sie Morphium. Und der Verdacht erhärtet sich ja dann später noch, als ja dann der Leiter von dem Hospiz dann ja auch gesagt hat, dass sie ja vor Jahren aufgedeckt hat, weil da eben Medikamente gefehlt haben und unter anderem auch Morphium und Zeug, dass das angeblich sein Sohn war. Der wurde ja dann überführt und so weiter und so fort. Aber ich habe mir schon gesagt, na, das war bestimmt sie, die dem das da in die Schuhe geschoben hat, wenn die da jetzt irgendwie hier so morphiumabhängig dann schnell wieder geworden ist.
Ja, da könnte viel Subtext dabei sein.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, aber
das wie bei Delirium halt eben so, der regt dann im Nachgang sehr wieder zum Denken. Also es wäre wieder für Filmstudenten, wäre das wieder ein gefundenes Fressen.
Ja, und da ist halt, aber diese Gore-Szenen, wo man das Gehirn so sieht, die sind halt schon ein bisschen, abschreckend tatsächlich, weil es halt so.
Ich muss generell sagen, das finde ich auch so ein Highlight für mich, ich finde generell, also am Anfang noch nicht so krass, aber ab dem Moment, wo das dann eben auch so langsam in diese psychedelische Geschichte abdriftet, wie unangenehm sowohl einmal das Hospiz ist und auch diese ganze Szenerie mit den Schwestern und dieser ganzen Christlichkeit. So, das ist wirklich unangenehm. Du willst da eigentlich nicht mal sein, selbst als Patient nicht so richtig.
Naja, und genau. Und dann geht es aber auch weiter, weil dann kommt dann ein, also sie ist dann so ein bisschen also man weiß nicht genau, wo oben und unter ist. Also sie hat wohl diesen Traum, wo sie sich an diese Gehirn-OP zurückerinnert und mit neuen Facetten dazu gedacht, so interpretiert das ich jetzt mal. Sie erinnert sich zurück und erinnert sich, bringt dann viele Sachen damit rein, die eigentlich gar nicht so tatsächlich linear passiert sind. Und da kommt irgendwie einer von den Patienten, will ihr irgendwie helfen und sagt dann, sie soll sich wieder aufs Bett legen und so. Und dann wird's ganz merkwürdig. Dann sieht man auf einmal sie, also die Gertrude, in einem so einer Gruft oder irgendwie, ich weiß es nicht genau, und wie sie über einem toten Mann liegt, der nackt vor ihr liegt. Und dann Penis.
Hey, ist das schon dort gewesen? Ich dachte, das wäre erst später.
Nee, das war schon da.
Okay, krass, okay.
Ja, siehst du mal wieder, Film ist auch die Zeit verbiegt. Mhm. Und also sie sieht einen nackten Mann mit entblößtem Geschlechtsteil. Da haben wir wieder Schniepelindex.
Aber ordentlich.
Und der arme Mann, der Patient, der ihr helfen will, der wird dann ermordet. Also irgendjemand schlägt dann auf ihn ein. Also wir denken, es ist die Gertrude, die irgendwie aufgewacht ist und dann irgendwie ihm mit einer Lampe irgendwie den Schädel einhaut. Also überall Blut und so. Und dann siehst du als nächstes halt, wie der aus dem Zimmer geschleift wird, in den Flur rein, hat so einen weißen Stofftuch um sich, um den Kopf rum, dass dann Blut verschmiert ist. Und jemand schmeißt ihn dann aus dem Fenster. Und das war dann so eine Puppe halt wieder.
Ja, ja.
Und dann putsch. Das Ding fliegt dann halt von oben nach unten, siehst du dann die Kamera schön wieder dann unten aufdutzt und so. Aber ich dachte mir, ja, wenn jemand einen Schädel einschlägt, ist eigentlich eine gute Methode, um zu verbergen, dass das ein Mord war.
Ja, wobei ich trotzdem sage, dieses Laken, das war dämlich.
Ja, das war wahrscheinlich, hatten sie nicht mehr, keine Ahnung. Aber sie wollte ja vielleicht, dass es keinen Blutspur gibt.
Ja, wer weiß, keine Ahnung. Es ist ja dann irgendwie so, der liegt dann da unten und sie findet ihn dann auch. Also sie ist erst wie die Schwester Mathieu aus dem Fenster guckt und dann auch andere Patienten. Und sie ist dann wieder unten, die Gertrude halt sozusagen dahin geht, ihn umdreht und mein Gott, er ist tot.
Genau. Und hast du noch diese schöne Orgel-Rock-Musik dazu? Herrlich. Und alle gucken so und die, was glotzt ihr so? Betet lieber für seine Seele.
Naja, dann haben wir, und dann geht ja so langsam auch der Nebenstrang auf, quasi der Oberarzt ist nicht mehr fähig, seinen Job auszuführen. Ja. Beziehungsweise sagt das die Gertrude, aber es ist eigentlich gar nicht so. Weil sie will sich ja jetzt im Endeffekt ein bisschen auch dafür rächen, dass er ja ihr quasi keinen Glauben schenkt. So, ihr geht's halt nicht gut und der sagt, ach, jetzt stellen Sie sich mal bitte nicht so an, machen Sie mal weiter hier, einen Quatsch. Und dann geht die halt zu dem obersten Leiter. Und erzählt ihm halt sozusagen so, ja, die Methoden, die er macht, die sind veraltet und hab jetzt öfters Diskussionen mit ihm, das geht ja so gar nicht so. Und ich habe mir dann gedacht, weil der Leiter ja auch so meine, ja, müssen wir mal gucken, aber er macht das jetzt schon 30 Jahren und so, geht ja demnächst auch in Ruhestand, weiß ich nicht. Dann habe ich mir gedacht gehabt, okay, Moment, Chef, also sie ist seit 10 Jahren da und er macht das seit 30 Jahren und du schenkst ihr mehr Glauben als ihm, der oberster Chefarzt dort ist. Und eigentlich, sage ich mal, einen Ehrendraht zu dir hat. Also irgendwie.
Ja, es kann ja schon sein, also es kommt ja irgendwie so durch, dass seine Methoden, also dass er halt nicht mehr so ganz top of the pops ist, so seine. Und es kommt ja auch ein neuer Arzt. Also das muss nichts heißen. Also gerade die Jüngeren haben ja dann vielleicht einen besseren Blick auf das, was die Alten nicht mehr können. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil tatsächlich ist dann auch wieder mal nur so ein bisschen abgetan wird. Und aber es keimt schon langsam der Verdacht auf, dass irgendwas nicht stimmt. Und da gibt es so ein, keine Ahnung, so eine Art Mini-Sommerfest, wo die dann irgendwie die ganzen Patienten draußen tanzen und irgendwie Spaß haben, gibt Buffet und so. Und aber grundsätzlich muss man mal sagen, als Highlight, diese ganzen Patienten, das sind ja eigentlich nur so kleine Nebencharaktere. Aber jeder von denen ist irgendwie einzigartig. Ja, jeder von denen hat so seine eigene Story, sein eigenes Tun und die bleiben alle irgendwie im Kopf. Also so größtenteils.
Das stimmt.
Also die Baronin war so einer meiner Lieblinge. Das ist irgendwie so eine Frau, die irgendwie ganz anders als die Bekloppten, in Anführungsstrichen, sehr gefasst drüber kommt, aber sich wohl für eine Art Landadlige hält.
Kein Mensch in diesem Haus hat Respekt vor dem Erbadel. Einer meiner Vorfahren war mit Napoleon im Bett.
Genau. Und sie ist die Baronin und immer, wenn sie sagt, sie hat irgendwie so eine Kleine immer im Schlepptau und sagt, oh, ich habe so Hunger. Eine Dame benimmt, was eine Dame beschäftigt sich nicht mit so etwas Obszönem oder was Ordinärem.
Ja, irgendwie so. Und sagt dann irgendwie, wenn sie nach Schwätzchen sucht oder wenn sie den neuesten Klatsch hören will, dann wendet sie sich an die Bediensteten oder irgendwas, sagt sie noch. Ja,
also eine Dame macht dies nicht, eine Dame macht das nicht.
Ja.
Also wir wissen nicht, ob sie wirklich eine Baronin ist, wir glauben es mal nicht. Aber alle von den Nebenfiguren bleiben halt im Kopf, muss man sagen.
Das stimmt, ja.
Man kann sie auch alle auseinanderhalten, das ist irgendwie das Gute.
Ich sag mal, du hast ja einen dabei, der scheint sich irgendwie das Bein gebrochen zu haben. Ich weiß nicht, was mit ihm genau ist. Das wird ja auch nie so richtig klar. Der läuft halt die ganze Zeit auf Krücken.
Ja.
Genau, der läuft die ganze Zeit auf Krücken. Und der ist ja so ein bisschen der relativ schnell checkt, irgendeine von den Schwestern, im Zweifelsfall ist es die Gertrude, ich glaube, er hat sie eben die ganze Zeit im Kopf, die rennt jetzt hier morden durch dieses Hospital und wir werden alle irgendwie sterben und hast du nicht gesehen, so. Auf der anderen Seite muss ich mir auch sagen, okay, wenn du es aber weißt, warum kontaktierst du denn nicht die Polizei? Oder irgendjemanden so. Weil die sind ja irgendwie die ganze Zeit, du hast das Gefühl, die leben in einem Kosmos dort sozusagen. Da kommt von außen keiner so richtig rein.
Ja, ich meine, das soll wahrscheinlich auch so das Gefühl geben, dass das irgendwie wenig rein und raus geht, weil da alle so die Hand drüber haben, bloß keinen Skandal und so. Mhm. Und die, also der Pierre, der ist schlau, aber er ist auch so ein bisschen hinter der Schwester Mathieu her.
Ja,
der will die sozusagen zur Sünde verführen. Aber ich weiß auch nicht, was sein Problem ist. Also irgendwie, das scheint irgendwie komplett gelähmt zu sein. Aber er geht trotzdem auf Krücken, also zwei Krücken gleichzeitig. Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Naja.
Ja, er kann ja, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr laufen, habe ich so das Gefühl gehabt. So, ich weiß noch nicht, es wird ja auch nicht gesagt, dass er sagt,
Krücken?
Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist halt auch, ich habe auch nicht bei ihm verstanden, weil er sagt ja dann später, dass er niemanden hat und ihn niemand vermissen wird und sozusagen halt. Also da fehlte mir so ein bisschen Hintergrundgeschichte bei ihm, ehrlich gesagt, so.
Ja, vielleicht ist das auch rausgeschnitten worden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es dann halt so, also die Gertrude ist extrem angespannt und dann soll es ein kleines Spielchen geben auf der Party, so sozusagen Wahrheit oder Pflicht, aber die Pflicht haben sie weggelassen, so wie gesagt nur die Wahrheit. Und Gertrude soll mitmachen, um sich ein bisschen abzulenken und dann fragt der Perse dann halt gerade frei heraus, warum haben sie den so und so umgebracht, also der gerade aus dem Fenster geschmissen wurde. Mhm. Und dann ist er erstmal ein bisschen pissig.
Weil sie sagt vorher noch so, es ist nur ein Spiel. Wir können nicht böse werden, es ist ja nur ein Spiel, und tralala. Und dann fragt er so, wie können Sie es wagen?
Und dann geht es aber gerade weiter. Das wird irgendwie nicht aufgelöst, was dann kommt. Aber dann ist irgendwie Abend. Und dann sieht man einen von den Patienten, glaube der auch in diesem Zimmer war mit den mein Ding in der Mitte, im Rollstuhl sitzen und eine andere Patientin, ja, wie sie halt mitten draußen beim Gewitter mit ihm bumst.
Weil ich habe auch gedacht gehabt, okay, die sieht ja noch relativ jung und vital aus. Warum denn der alte Sack?
Ja, das ist auch voll im Regen und alles. Und das Ding war, das habe ich jetzt erst durch diesen Ausschnitt, den ich da rausgesucht habe, wieder gehört. Er sagt am Anfang, wie geht's denn Florence? Sie soll zu mir kommen, sie ist wie eine Tochter für mich.
Ja, ja.
Und das ist tatsächlich, also diese, das meint er damit, die Florence. Und ja, und das löst erstmal so schwere Traumata aus bei der, bei der Gertrude, aber natürlich auch bei der wahren Killerin. Also die treiben es da munter im Regen draußen, also erst bläst sie ihm ein, dann setzt sie sich auf ihn drauf und sowas.
Ja, vor allem, wenn du jetzt mal diesen Subkontext mitnimmst, ne, wie sie sieht eine Tochter für mich, das impliziert ja im Endeffekt schon, dass der vielleicht seine eigene Tochter, wo er noch halt quasi, sag ich mal, vitaler war, ja, vergewaltigt hat.
Naja, klar, das ist alles so und dann wird der Typ halt noch umgebracht und auf eine interessante Art und Weise, nämlich man stopft ihm Watte in den Mund.
Ja, und das war schön, weil es so langsam halt auch so geht, weißt du, es wird so richtig ausgekostet.
Die kann auch die Watte wieder rausnehmen, wie geht das denn?
Ich habe keine Ahnung. Also dieser Mord war eher, so, sag ich mal, atmosphärisch geschuldet, anstatt dass es jetzt irgendwie Sinn gemacht hatte. Ich fand das bloß herrlich, weil ich habe das nicht kapiert. Einen Tag später, wenn sie den dann finden sozusagen, da ist es ja dann so, dass die Florence halt quasi halt eben von der Polizei also ich dachte, hab gedacht gehabt, die wird jetzt abgeführt von der Polizei und dann sehe ich die aber wenig später im Speisesaal wieder.
Ja, ja, aber sie wurden
wohl nicht mitgenommen.
Ja, ja. Mir sagt sie die ganze Zeit, nee, ich war es nicht, ich war es nicht. Also
ja, 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 ja.
Bisschen Kafka-esk geht es dann weiter. Naja, aber der nächste Tod halt und langsam wächst so ein bisschen, naja, die Spannung unter den Menschen. Weil alle jetzt so langsam die Gertrude verdächtigen.
Und da gibt es den tollen Dialog von dem Pierre und irgendeinem anderen Patienten quasi, die da irgendwie auf dem Gang halt lang gehen. Also der begleitet ihn irgendwie so zum Zimmer da sagt dann der Pierre, jetzt geht's erst richtig los und so. Und der andere so die ganze, nee, die Staatsgewalt und die werden uns helfen und ja, alles ein bisschen Vertrauen haben. Der schickt ihn der Pierre sagt, nee, du spinnst und geht sozusagen halt. Dann geht der Alte zurück, geht an so einer Schwester vorbei und fragt sie so, und? Wie kommt die Polizei voran? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sehe nur, dass Sie nicht in Ihrem Zimmer sind. Ach so, naja, geht weg. Und dann so, blöde Kuh.
Ja, es gibt ja quasi noch so Prototypen. Einer, der hier, der konservative, republikanische
ja,
oder
ja,
sowas.
Ja, ja.
Und der diskutiert dann immer mit irgendeinem Anarchisten, Sozialisten, der hier auch, aber die haben auch beide so diese Klamotten an und so. Und also wird er noch politisch reingehauen. Ja. Und gleichzeitig erleben wir dann aber so die erste lesbische Annäherung zwischen den beiden Schwestern. Also die Mathieu gibt sich so ganz zu erkennen, so ganz nackig. Und das möchte ich mal wollte eigentlich nur Ausschnitte aus diesem Dialog vornehmen, aber den muss man ganz hören, wie sie sich dann halt in der Nacht sozusagen aufs Bett setzt, nackig zu der Schwester Gertrude, die sie aber nicht so ernst nimmt.
Ich bin bei dir, Gertrude.
Oh, Mathieu, was sind Sie für eine dumme Narren? Sie machen mir schöne Augen seit dem Tag, an dem Sie hergekommen sind. Immer strecken Sie mir Ihre schwabbligen großen Brüste entgegen, in der Hoffnung, dass ich mit Ihnen ins Bett hüpfe.
Gertrude, wie kann ich so gemein sein?
Sie dumme kleine Hure. Es ekelt mich an, wie Sie sich prostituieren. Sie haben Dr. Rowland angehimmelt. Wahrscheinlich sind Sie gar nicht so lesbisch, wie Sie tun. Ich habe eine Überraschung für Sie.
Was für eine?
Warum schauen Sie nicht nach? Ich habe es unter Ihr Kissen gelegt. Keine Angst, es ist eine nette Überraschung.
Strümpfe? Warum?
Ziehen Sie sie an.
Nein.
Sie sollen sie anziehen.
Zwingen Sie mich nicht dazu, bitte.
Ziehen Sie sie an oder ich werde Sie schlagen. Sie haben gesagt, dass Sie mich lieben, Mathieu, aber bei diesem schrecklichen Spiel heute Nachmittag haben Sie mir nicht geholfen. Sie sind eben eine kleine Hure, Mathieu. Ich selbst habe immer Männer bevorzugt. Daran hat sich nichts geändert. Ich bin immer zur Liebe bereit, das ist ein ganz natürliches Verlangen. Aber wenn ich es mit einer Frau machen will, dann muss sie eben Seidenstrümpfe tragen. Lassen Sie es mich hören. Sagen Sie, ich bin eine ganz üble Prostituierte.
Ich bin eine üble Prostituierte.
Und jetzt kommen Sie her zu mir.
Ja, Roleplay macht Spaß.
Alter Schwede, ey, das ist schon so dominant, so devotes Verhalten, so auf Extremniveau. Also leck mir am Arsch.
Ja, man sieht dann leider weiter nichts, aber gut, ist ja nicht so nah an Film. Es ist dann, ja, also während die so dann quasi die Mathieu ausnutzt, werden die Patienten alle sehr, sehr misstrauisch, wollen dann irgendwie nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten und sie reagiert dann auch wieder pissig, schickt dann alle ins Bett oder was zu essen. Und ja, dann wird sie so langsam völlig bekloppt. Also sie geht dann durch die Gänge, da geht irgendwie das Licht aus, obwohl es noch hell genug ist, damit man halt was sieht in der Kamera. Und rennt dann so völlig. Kommt eine andere Patientin, die ihr dann ihr irgendwie auf den Sack geht und dann bringt sie die um. Durch Akupunktur.
Ja, das ist so eine schöne Szene. Ich weiß gar nicht, ob die Gymnastikszene kam die davor oder kam die danach? Ich weiß
nicht. So fängt die Anspannung an. Also sie macht mit denen so Gymnastik.
Weil diese Gymnastikszene, das ist auch so ein Highlight von mir, die macht nichts anderes, als dass die quasi halt Klatschübungen mit denen macht. So, die klatscht so 1, 2, 1, 2. So, das geht einmal mit den Armen nach oben und dann die Hände nach hinterm Rücken sozusagen so. Und die macht das halt die ganze Zeit mit denen so und die gucken schon so ein bisschen angespannt und so. Und irgendwann kommt dann der Leiter und sagt, hören Sie jetzt auf, Schwester Gertrude, spinnen Sie, wollen Sie, dass Sie vor Erschöpfung sterben? Und ich dachte mir, die haben geklatscht. Also die sahen jetzt auch nicht alle verschwitzen, sondern wie sollten die denn,
Also es war jetzt nicht so. Einmal hinterm Rücken und einmal über dem Kopf. Das ist
genau,
so
es ist nicht so irgendwie, dass die irgendwie hier zu Tode strampeln müssen oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung. Naja, ja, wie gesagt, dann ist die halt in diesem Gang. Und hat irgendwie das Licht an. Ich glaube, die will allen irgendwie gute Nacht sagen. Und auf einmal geht das Licht aus. Und dann siehst du im Hintergrund, wie eine irgendwie von den Patienten sozusagen da ist und dann irgendwie wieder geht, weil sie denkt, ach, die spinnt. Und dann ist es ja so, dass die am nächsten Tag befragt wird, weil die Gertrude quasi halt immer mehr abdriftet sozusagen halt. Und dann wird die halt befragt. Und da habe ich mir schon gedacht gehabt, naja, die wird bestimmt demnächst auch einen Löffel abgeben, weil jetzt die weiß zu viel und sonst irgendwas. Und das ist eine Überraschung, es ist so. Und dann machen sie mit der aber etwas, wo ich dann auch sage, jetzt sind wir voll im Giallo drin. Ne? Ja. Und das ist eine echt coole Inszenierung. Also sie kriegt halt wie so Nadeln, so Akupunkturnadeln quasi ins Gesicht gesteckt. Das sieht auch fies aus. Ihren Mund hat sie halt zugeklebt. Und dann siehst du halt quasi der Leiter, wie der halt sozusagen erst mit dem jungen Arzt halt eben spricht und rauskommt. Na, der alte Arzt war ja gar nicht so inkompetent oder war alles geil. Irgendwas stimmt nicht mit der Gertrude. Und dann meinte der Leiter, naja, da müssen wir sie mal anrufen und das Gespräch nur zu dritt fortführen. Und während er sie anruft, siehst du halt, also du hast halt gesehen gehabt, dass der Mörder, die Mörderin sozusagen halt so Handschuhe anhat so. Und dann ruft er sie halt eben an und sie hat halt exakt auch diese Handschuhe halt an und sagt so, ja, sie kommt, will sich die Handschuhe ausziehen und kriegt dann sozusagen Blut irgendwie ab, so Bluttropfen, guckt so nach oben in so einen Wäscheschrank und da hängt die tatsächlich dann da oben so kopfüber, so runter und blutet halt eben irgendwie lakenvoll. Das sah echt cool inszeniert aus so. Und kleiner Fun Fact, in der Szene siehst du auch, wie so ein Crewmitglied sich hinter hinter so einer Tür schnell wieder versteckt. Der guckt mal kurz so raus und zack, wieder weg.
Ja, schön, das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, ich habe das erst so aus dem Augenwinkel gesehen und habe dann nochmal zurückgespielt. Oh, war da gerade was? Dann habe ich das gesehen, wie der so ganz schnell so gesagt, oh.
Upsi. also das wird nicht ganz klar, woher das Blut dann kommt tatsächlich, aber das soll ja dann auch so sein, dass man denkt, sie weiß nicht, was sie tut und ist irgendwie am Durchdrehen und so. Also warum sie die da oben auch hingepackt hat, wie die das hingekriegt, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, dann gibt's eine richtig fiese Szene, finde ich. Also das ist natürlich wieder so von wegen, es gibt diese Horrorgewalt, wie du es gerade sagst, ist cool inszeniert, das berührt uns jetzt nicht so. Aber dann ist halt, wo sie die Leiche findet, ist dann Gertrude völlig am Abklappen. Und dann wollen sie ein Beruhigungsmittel geben und machen quasi ihren Ärmel hoch. Und da siehst du überall Einstichhämatome. Mhm. Also dass sie eben doch irgendwie schon abhängig wurde. Und dann tut der Arzt dir quasi in so ein Hämatom eine Spritze versetzt und dachte mir, oh.
Naja.
Da hat so richtig bei mir zusammengezogen. Also das andere Zeug hat mich nicht so sehr mit Schädel einschlagen, lalala, aber so eine Spritze in den blauen Fleck rein.
Ich meine, das sind so Kleinigkeiten, weil das ja, ich meine, uns wird jetzt nicht täglich ein Schädel eingeschlagen oder sonst irgendwas, aber ich sag mal so eine Spritze, ich meine, ich hatte jetzt erst am Freitag wieder Blutabnahme quasi halt eben, das ist schon eklig, so. Und das Ding ist halt, ich frage mich bei solchen Sachen auch immer, wie machen die denn das Filmtrick technisch sozusagen, weil du siehst ja wirklich, wie die halt so ein bisschen auch reingeht, die Nadel. Ist das dann einfach, dass da Widerstand ist, oder ist das so eine Nadel, die sie präpariert haben, dass die quasi sich so einzieht? So?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, sieht jedenfalls immer sehr fies aus.
Ja, ja, aber diese Filmspritzen, die sind einfach so, die Nadel geht zurück.
Das okay,
ist wie bei so Messern, die halt, wie du stichst dann und dann ja, der Vorderteil bleibt dann halt.
Sieht trotzdem nicht angenehm aus.
Ja, du musst es auch auf eine bestimmte Art und Weise machen, damit es cool aussieht. Mhm. Schön langsam meistens. Und aber wird dann halt so in die, also das ist dann so, man hat ja das Gefühl, dass dort schon Einstichwunden sind und der sticht ja, ja. nochmal in die Einstich. Boah. Also man kann es ja, ja. halt wirklich mitfühlen, ja.
Ja, 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 ja.
So, und dann ja. ist Pierre an der Reihe. Der Krückenmann.
Ja, der ja schon raus, also der sich schon so denkt, dass er vielleicht jetzt bald der Nächste ist oder zumindest irgendwie. Und dann ist er ja nachts quasi so am Schlafen und wacht so auf, weil irgendeiner scheinbar über seiner Decke quasi halt irgendwie so Licht halt irgendwie so macht. So. Und da dachte ich mir so, warum machst du jetzt nichts? Also du lässt es ja
erwartet, dass er gelauert hat, um dann die zu überwältigen.
Ja, aber selbst dann war er dämlich.
Ja, hat ein bisschen zu spät reagiert, weil die packt ihn dann und sticht ihm dann irgendwie ein Schlafmittel oder halt so ein Betäubungsmittel in den Hals rein.
Genau.
Da dachte ich mir auch, ja, durchaus realistisch. Also der Pierre weiß halt was, die Polizei war jetzt schon bei ihm, jetzt kommt wieder mal die inkompetente Polizei. Und deswegen muss er weg. Und der wird dann halt quasi eingesperrt in den Keller und die Krücken, das macht dann die Gertrude schon, oder?
Ja, das ist die Gertrude, die sagt ja dann eben so, ja, woher haben sie das, dass ich es bin und Zeug. Und du bist ja dann schon an dem Moment, wo du halt sagst, war sie es ja vielleicht am Ende doch. Ich habe ja erst gedacht gehabt, weil sie in der Szene, zeigen sie sie nicht frontal, also du siehst quasi ihr Gesicht die ganze Zeit nicht. Da habe ich erst gedacht gehabt, okay, vielleicht ist es ja doch jemand anders. Und es wird das bloß impliziert, es könnte die Gertrude sein, aber dann, wo sie die Krücken halt ihm wegnimmt quasi oben auf die Treppe halt eben stellt, siehst du, dass sie es halt eben ist. Und da habe ich gedacht, okay, also selbst wenn sie, sag ich mal, sauer auf ihn ist und sozusagen halt, das ist schon ziemlich asozial, so einen gehbehinderten Mann im Endeffekt jetzt da unten im Keller verrotten zu lassen. Bloß weil der halt, sag ich mal, was nicht erzählt. Also was soll das?
Ja, und er versucht dann halt noch, dann sich die Treppe hochzuschleppen. Also er spielt es auch ein bisschen, sagen wir mal, sehr übertrieben. Also da kommt man jetzt nicht so schwach vor, dass er die Treppe da nicht rückwärts hochkommt.
Ja, vor allem, wo der dann oben ankommt, ist da ja auch Wunden übersät irgendwie. Der hat irgendwelche Prellungen und Verletzungen im Gesicht. Wo kommt denn das her? Bist du mit dem Kopf jedes Mal gegen so eine Stufe geknallt oder was?
Ja, der ist halt auch so völlig, ich weiß nicht, der ist halt irgendwie ein Schwächling. Also das, ja, keine Ahnung. Und das nützt ihm aber nicht, dass er oben ankommt, weil dann kommt er oben an und dann wird er totgetappelt. Also, genau. Da kommt nochmal eine Nonne, nimmt ihm die Krücken weg, man sieht nicht welche, und tritt ihn dann gegen den Kopf. Und irgendwie, diese Schuhe sehen ja auch noch so aus wie so Ballerinas. Man hat so das Gefühl, der kriegt jetzt ein paar leichte Schläge gegen den Kopf, aber nein, der wird gleich totgetappelt.
Ja.
Der Arme. So. Aber es war auch ganz nett inszeniert sozusagen.
Ja, ja. So. Naja, da geht es eigentlich schon mehr oder minder aufs Finale zu, wo dann quasi halt eben die Mutteroberin von der Mathieu angerufen wird und gesagt wird, ja, die Gertrude, die ist nicht mehr haltbar und so weiter und so fort. Und dann sagt die Mutteroberste, ja, ich schicke einen Wagen vor und dann wird sie quasi abgeholt. Und dann ist mehr oder minder klar, okay, die soll jetzt wahrscheinlich selber in irgendeine Art von Behandlung kommen oder sowas, weiß der Geier so.
Ja.
Und die Gertrude fährt dann halt mit dem Auto weg und währenddessen ist die Mathieu dann bei dem jungen Arzt und scheinbar irgendwie, das habe ich nicht so ganz verstanden, ob der Arzt halt auf die Spur gekommen ist oder ob es nur um diesen Morphium-Gebrauch ging sozusagen, dass sie halt eben gedeckt hat die ganze Zeit.
Ja, das kommt schon irgendwie so rum. Also irgendwie so kriegt so langsam, also er kommt so langsam drauf, dass sie irgendwie mit involviert ist. Sie bricht in Tränen aus und um quasi sich die Gunst des Doktors zu erarbeiten, fällt sie erstmal auf die Knie und sagt, ich mache alles für dich und du ihm so ein bisschen am Schritt streicheln mit der Nase sanft und leckt dann langsam nach oben. Also da merkt man schon, okay, die ist jetzt nicht ganz ohne. Und währenddessen ordnet die Mutteroberin an, dass man sich um die Gertrude mit Spezialbehandlung kümmern soll.
Genau, so. Und dann siehst du halt eben nochmal Mathieu, wie sie halt auf dem Arztstuhl vernascht wird, weil wir sind ja hier bei sündigen Nonnen 4. Und da gibt es halt auch nochmal eine ordentliche Bubi-Szene. Also es war eigentlich Full Frontal Nudity bei der die ganze Zeit, ne?
Ja. Die Gertrude sitzt in ihrer komischen Zelle und soll irgendwas trinken, will sie aber nicht. Und dann kommt der große Flashback. Dann wird erklärt, wer die wahre Mörderin ist.
Ja, genau. Also es ist ja dann irgendwie so, ich habe dann mal geguckt, das sind nur so 3 Minuten auf der Uhr und ich dachte, was kommt denn jetzt noch im Endeffekt so? Weil sie dann halt irgendwie da in dieser, wir nennen es mal Zelle, aber es war ja wie so ein Zimmer im Endeffekt war. Sie hat ja dann das getrunken und hat da dann irgendwie so diesen Flashback halt irgendwie und bricht dann irgendwie zusammen. Ich dachte, okay, ist die jetzt auch tot oder ist die einfach nur, dass die zusammenbricht und so? Und dann siehst du halt eben in den Rückblenden, wie halt eben dieser Typ da, der da erschlagen wurde, siehst du halt eben, dass es dann die Mathieu war, die ihn erschlagen hat.
Ja.
Und wie das hat die Gertrude gesehen im Bett.
Genau, und Mathieu war im Prinzip alle für alles verantwortlich. Und dann siehst du nochmal dieses Geständnis vom Anfang, also diese Beichte, und in voller Länge. Und dann spricht sie halt darüber, wer dieser Mann ist, den sie so hasst, nämlich ihr Großvater, der sie missbraucht hat und die Mutter hat nichts gemacht. Und dann sehen wir, dass der Priester vom Anfang gar nicht da war. Der Beichtstuhl war leer.
Ja, und vor allen Dingen, ich fand das so schön, weil sie erzählt ja dann eben, dass ihr Großvater sie vergewaltigt hat, die Mutter hat nichts gemacht und ihre Schwester Gertrude wurde auch irgendwie angefasst, deswegen muss sie jetzt alle Männer und bla und Zeug, aber ihre Schwester hat auch nichts getan, deswegen ist sie auch auf sie sauer und dann kommt die in so eine richtige Hassterade, dass sie jetzt eben alle umbringen muss und so weiter und so fort und sie kann nicht loslassen und sie muss jetzt alle töten und bla und Zeug und dann gibt es halt nochmal so einen Off-Kommentar, den ich hier tatsächlich ganz passend fand, da wird dann nämlich gesagt gehabt, ja, Mathieu wird dann von der Polizei irgendwie später abgeführt und so weiter und eingekerkert sozusagen halt und die Gertrude wurde von ihren, also ist in der Zelle oder in dem Zimmer halt verstorben, weil sie von ihren Mitschwestern vergiftet wurde.
Ja, das ist der letzte Satz. Und dann ist aus.
Genau.
Und ja, dann ist auch klar, was die Spezialbehandlung war oder was die gemeint hat, die Mutter Oberin. Und ist immer auch so schön, wie dann dargestellt wird, die Mutter Oberin, die lebt halt in vollem Luxus, ne? Also ja, wegen Bescheidenheit bei Nonnen und sowas, nee, die hat ein riesiges Bett und irgendwie ein Mercedes und alles, mega Büro und so. Und ist natürlich auch wieder schöne Breitseite gegen die Kirche. Und ja, und wie es halt so ist in der Kirche, wird alles intern geregelt. Ja, da wird die halt vergiftet. Zack, aus, Ende. So, haben wir irgendwelche Lowlights?
Ja, ich habe ein kleines, aber das ist auch eher so Nitpicking. Und zwar, also ich sag mal so, für so volle Punktzahl reicht's nicht, weil da fehlt zu mir ein bisschen zu sehr Craziness irgendwie. Also hätte noch ein bisschen mehr Craziness reingekonnt irgendwie. So, keine Ahnung, ob die noch ein bisschen mehr so diese einzelnen Patienten irgendwie hervorgehoben werden können und dann hätten sie mal noch ein paar lustigere Sprüche reingebracht. Aber das ist auch so das Einzigste, was ich halt anmerken könnte.
Ja, es ist halt, gut, diese Filme wurden halt damals radikal runtergekürzt auf eine ordentliche Laufzeit sozusagen. Also da wurde jetzt nicht lang gefackelt. Der Film geht jetzt knapp irgendwie 80 Minuten. Heutzutage würde so ein Film also gute 2 Stunden gehen, damit man dann noch die Charaktere besser präsentieren kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber gut, die Craziness war schon vorhanden. Aber irgendwie Lowlight so richtige hatte ich eigentlich nee, nicht.
Weil ich das ich so aber auch nicht. Also der hat halt ein gutes Pacing und erzählt ja doch irgendwie alles. Ich meine, du hast am Anfang noch dieses, wo sie dann mal aus dem Kloster rausgeht im Endeffekt, wo es ein bisschen schön bescheuert wird so. Und dann hast du ja schon diesen ganzen fiebertraumartigen Mod-Quatsch halt sozusagen. Immer mal wieder ein paar Nacktszenen mit reingeschmissen, so, also der hält einen eigentlich gut bei der Stange die ganze Zeit.
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt nur halt, bei diesem Pierre, das ist halt so ein bisschen, der wird halt, wenn er so als Gegner aufgebaut wird, dann nicht gut erklärt, was jetzt so sein Ding ist in dem Fall. Das ist halt so ein bisschen, der wird so ein bisschen als männlicher Held oder möchte gern Held so reingeschmissen. Findet ein schnelles Ende, aber warum kann er nicht laufen, aber warum kann er nur mit Krücken laufen? Wie geht das denn? Und ja, so Sachen. Ich finde aber dann zum Beispiel, ich hatte mir auch so zwischendurch gedacht, naja, warum haben die alle solche ihre Motive und so? Und der Verwalter zum Beispiel, das wird dann gut erklärt, dass quasi die Schwester Gertrude ihn mehr oder weniger, naja, erpresst hat, weil sie von seinem Sohn wusste, der irgendwie Rauschgift verkauft hat und ihn gedeckt hat. Und deswegen lässt er die Gertrude bewähren, sozusagen.
Naja, naja. Also im Endeffekt kannst du wirklich sagen, dieses ganze Hospital, was das dort immer, was auch immer das eben ist, das hat schon viel Dreck irgendwie, so im, also viele Leichen im Keller, im wahrsten Sinne des Wortes. So, nicht nur, dass die Kirche halt irgendwie da auch ziemlich viel Mist macht, so, sondern auch so untereinander sind die halt sich alle nicht sehr grün.
Ja, ich meine, das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch so eine Darstellung der italienischen Gesellschaft sein.
Yes.
Na gut, dann kommen wir gleich zum Fazit, wie viele Prime Pen vergeben wir, von 0 bis 5. Also ich gebe dem gerne 4 Prime Pen.
Ja, ich würde fast sogar mitgehen. Ja, ich sag mal 3,5. Also, so als richtiger Trash-Film, sage ich jetzt mal, da fehlt halt mir eben, wie gesagt, so ein bisschen diese Craziness. Der hat aber ansonsten gutes Pacing und auch gerade halt eben so diese Delirium-artigen Wahngeschichten, die dann eben noch passieren, oder Giallo-artigen Sachen, so, die haben mir halt sehr gut gefallen. Also für eine richtige, für eine Vierer-Prime-Perle ist mir zu wenig ungewollte Komik dabei, sage ich jetzt mal.
Ja, aber das muss doch dann auch sein.
Hä?
Nee, das ungewollte Komik dann, also, nee, ich meine, crazy ist es ja.
Ja, aber nicht dieses crazy, wo du dich drüber lustig machst, sondern eher so dieses crazy, wo du halt wirklich auch tief in so einem Film drinne bist, also so interessenhalber.
Ja, gut, die sind jetzt alle crazy, weil da geht's ja um crazy.
Ja, crazy, da.
Oder David Hasselhoff, crazy for you, crazy for me.
Ich glaube, das kenne ich nicht mehr.
Das war sein zweiter Hit in Deutschland. Nach
ja,
Looking for Freedom.
Ja, aber ich war Gott sei Dank schon ausgeblendet.
Das ist so ein wunderbarer Schunkel-Bierzelt-Song. Weil das kann man sich ganz einfach merken, die Melodie.
Aber schön, da hast du diesen Song aus deiner Ära. Ich habe den Britney Spears Song aus meiner Ära. Geil.
Den mag ich auch. also Bubi-Index 268. Könnte höher sein, aber ist es nicht. Und wir haben einen Schniepel-Index von 46. Und deswegen haben wir einen Sexismusfaktor von 1 zu 5,8.
Schön, schön. Ist es der höchste bisher, oder?
Kann sein. Kann sein. Müsste ich nochmal überprüfen. Aber so knapp 1 zu 6. Das kommt schon hin. Man hat so das Gefühl, hier die Männer sind 1 zu 6, die Frauen am Unterdrücken. Wissenschaftlich bewiesen. Aber auf italienische Filme ist immer Verlass, was das angeht.
Kannst du sagen, was du willst, ja.
Italienischer Film, ein Penis muss her.
So, schön. Was haben wir denn als nächstes?
Das haben wir vor der Aufnahme drüber gesprochen und sind langsam am Verzweifeln. Was wir Nein, so schlimm ist es nicht, aber wir müssen da ein bisschen genauer hingucken, was wir als nächstes nehmen. Weil tatsächlich unsere Algorithmen durch unsere Gucken und andere Gucken schon ein bisschen durcheinander sind.
Ja, das Schlimme ist vor allen Dingen immer, wenn ich irgendeinen Film finde, wo ich gedacht habe, das könnte einer sein, gibt es den entweder nicht auf Prime oder den gibt es auch nicht auf Netflix sowieso nicht halt und auf Disney Plus gleich gar nicht. Und bei YouTube ist es manchmal auch schwer. Ich hatte nämlich einen gefunden, weiß nicht, ob du den kennst, mit Michael Madsen tatsächlich auch in der Rolle und mit Charlie Sheen. Beyond the Law hieß der irgendwie und da spielt irgendwie Charlie Sheen so ein Undercover-Bullen, der scheinbar irgendwie mit so einer Rockergruppe zu tun hat, da ist Michael Madsen der Bösewicht. Da habe ich gedacht, komm, das wäre doch mal was, so mit Charlie Sheen noch dazu. Aber okay. Gibt's nirgendwo, wie immer.
Nee. Ja, das ist immer so das Problem. Manchmal muss man so danach suchen. Also wir haben jetzt tatsächlich auch mehr Filme, die wirklich alt sind, auch mal so schwarz-weiß. Ich würde das ja auch mal gern machen, aber da bist du immer, wärst dich so ein bisschen dagegen.
Ja, ich glaube, ich habe Angst, dass ich mich dann nur durchquäle.
Ach ja, nee, wir werden schon was finden. Ansonsten machen wir halt hier, wie hieß es, Sharktopus gegen Whalewolf?
Den gibt es ja nur bei Freebie, da müsste man quasi wieder mit Werbung.
Ach, so viel Werbung kommt da gar nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Also die
ich
Werbung.
Wie machen die denn das jetzt eigentlich, wenn Prime jetzt ab, ich glaube, 1. Februar ist es halt, wenn da Werbung ist, machen die dann Freebie einfach mehr Werbung oder ist es dann einfach 1:1 und scheiß drauf?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also Freebie ist ja nur Werbung, da kannst du dich nicht freikaufen davon, wie es bei Prime Video sein soll. Aber die benutzen das auch so ein bisschen, dieses Freebie, um halt so alte Lizenzen ein bisschen besser zu finanzieren. Also zum Beispiel so Two Broke Girls gibt es halt nur in dem Freebie, aber es gibt halt die ganze Serie. Und dafür gibt es halt irgendwie 2-3 Mal Werbeunterbrechung. Ich habe das auch mal geguckt, das ist gar nicht so viel Werbung, ist nicht wie im normalen Fernsehen, wo du dann erstmal 5 Minuten lang irgendwie pinkeln gehen kannst, sondern das sind, glaube ich, so 2 Spots oder sowas.
Das ist mir schon zu viel, ich sag's, wie es ist. Ich bin das nicht mehr gewohnt, wie im linearen Fernsehen, dass da irgendwie Werbung, mir geht das schon bei YouTube auf den Sack, deswegen habe ich schön Adblocker drin. Weil ich das nicht mehr einsehe, Freunde der Sonne. So, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, dann müsst ihr euch was anderes überlegen.
Du, das gibt's halt nicht alles umsonst. Du musst ein bisschen auch dafür
bezahlen. Ach, umsonst, die haben alle Geld wie Heu. Die sind einfach nur gierig, die Schweine.
Haben sie eben nicht, das Geld.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich denen nicht. Dafür geht's Jeff Bezos immer noch viel zu gut.
Ja, der ist ja nicht mehr so dabei. Der ist ja jetzt Raketenmann nur noch privat.
Ja, der sucht jetzt nach einem neuen Planeten, weil er gemerkt hat, dass hier alles verloren ist. Was uns eigentlich ein bisschen zu denken geben sollte.
Na, wir finden auf alles schon was Schönes. Also es gibt da durchaus ein paar Kandidaten, auch so aus den 80ern, italienischer Art oder, ja, Emmanuel gibt es, wie gesagt, auch bei Paramount Plus, den Original.
Was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Wir hatten jetzt wieder, nee, Action kannst du eigentlich nicht sagen. Wir hatten jetzt mit Blood Rain wieder Action gehabt. Horror hat man jetzt auch schon wieder gehabt. Eigentlich müssen wir wieder so Richtung Komödie was gucken, ne?
Ja, mit Liebe. Liebe machen.
Also mit anderen Worten nochmal so ein Horrormarkt-Film.
Nein! So, weißt du, ich hatte auch in der Weihnachtsding jetzt hier mit Hallmark und Traumschiff, da hatte ich auch echt, oder war es, ging wie nach dem Weihnachtsessen. Ich konnte nicht mehr. Ich brauche mal wieder was mit Brutalität.
Also doch wieder ein Actionfilm. Ja, ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwas mit irgendwelchen hier abgehalfterten Actionstars. Im Notfall müssen wir einen Steven Seagal-Film gucken. Das war auch die
Fehler. Na gut. Ja, aber wir bleiben dran und wir nähern uns mit großen Schritten der Folge 100. Und das freut uns alle.
Ja, da haben wir auch was Besonderes geplant. Mal sehen, ob es noch besonderer wird. Man weiß es noch nicht.
Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Adi.
See you around, guys. Take care. Yeah.
Eine Lamaré Audioproduktion.